Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt auf diesen Abend, unsere Kinder und die Macht der Medien. Das ist ja so eine Sache, wo ich mal davon ausgehe, wir sind in dieser Frage alle mehr oder weniger Experten. Ich will das mal so ein bisschen testen. Was sind denn eigentlich Medien genau? Was gehört denn da dazu? Uli Halsmann hat gerade eben am Anfang schon so ein bisschen was verraten und aufgeführt. Aber vergegenwärtigen wir uns das nochmal. Was sind denn alles Medien? Zeitung wurde als erstes genannt, Freudenstadt, ganz solide. Die Zeitung gehört auf jeden Fall dazu. Briefe gehören auch dazu. Internet, Fernsehen, Radio. Der Computer an sich ist noch kein Medium. Ja, gut, in gewisser Weise kann man sagen, er ist es auch. Aber das ist zunächst einmal ein Gerät. Was der Computer zum Medium macht, ist Internet. Die ganzen Netzwerke. Darf ich mal fragen, wer ist denn bei Facebook? Wer weiß, was Facebook so grob ist? Und wer denkt, das sagen immer alle, aber ich weiß auch nicht so ganz genau, was es ist. Ja, der, die mich jetzt auch nicht melde. es ist schon so eine Sache, die Medienentwicklung geht in den letzten Jahren rasant voran. Wir leben im Zeitalter einer medialen Revolution, hat ein Theologe schon vor 10 Jahren geschrieben. Und es ist heute noch mehr wahr als damals. Die Dinge entwickeln sich ganz rasant. Und wenn man vor 10 Jahren etwas zum Thema Medien gemacht hat, dann hat es noch völlig anders ausgesehen als heute. Die Dinge überschlagen sich förmlich. Zu den Medien gehören die unterschiedlichsten Kommunikationsmittel. Medien kann man eigentlich sagen, so ein Überbegriff, was wären das? Kommunikationsmittel hat, Uli, hast du gerade eben schon gesagt, das finde ich sehr treffend. Im Grunde kann man sagen, Vermittlungsinstanzen. Medien machen miteinander möglich. Schon Satz mit lauter M. Das kann man sich merken, so wie Mars macht mobil. Medien machen ein Miteinander möglich, und zwar auf große Distanz, über große Distanzen hinweg, und zwar das Miteinander von zwei Aktanten oder Interaktanten, von zwei Personen. Klassisches Beispiel für den Zweierkontakt wäre zum Beispiel Telefon, genau. Muss gar kein Handy sein, einfach Telefon. Wir haben neulich ein Foto gesehen, daheim unsere Kinder, wir haben Zwillinge, sind 6 Jahre alt, ein Foto von einem alten Telefon, so grau, mit Wählscheibe. Und mein Daniel fragt, was ist denn das? Kennt er gar nicht, weil er im Grunde nur die Schnurlosgeräte mit Taste kennt. Das ist irgendwie auch ein bisschen irritierend und man merkt, dass man doch älter wird. Aber also Telefon, klassisches Medien, das zwei Menschen über große Entfernungen hin verbindet, eine Errungenschaft im Grunde in der Fläche des 20. Jahrhunderts, Telefon. Und dann gibt es eine andere Sendemöglichkeit, da ist nicht hier einer und da einer, Telefon oder Brief oder Telegramm, was es mal gab, sondern einer und viele. Das nennt man eine One-to-Many-Struktur. So die Medienwissenschaftler unterscheiden das. Das ist manchmal ganz, ganz simpel. Das ist der klassische Rundfunk. Einer sendet, Fernsehprogramm, Radioprogramm, viele hören. One-to-Many. Und was das Neue des Internets ist, das ist das hier. Many-to-Many. Viele senden, kommunizieren an viele. Und es wird ganz komplex, es geht so durcheinander. So, das Internet ist etwas, was ich, im Grunde war das so in meiner Studienzeit, Ende der 90er Jahre, 96, 97, habe ich glaube irgendwann mal die erste E-Mail geschickt oder so. Das Internet ist nicht mehr wegzudenken. Wir können uns eigentlich ein Kommunizieren ohne Internet überhaupt nicht mehr vorstellen. Das geht gar nicht mehr. Es hat eine Selbstverständlichkeit erreicht, wie im Grunde schon das Telefon davor. Das kann man so sagen. Und damit sehen wir etwas, was Medien nämlich auch bewirken. Sie spalten nämlich auch unsere Gesellschaft. Sie spalten ein Land in solche, die dabei sind, die drin sind, die Bescheid wissen, die da aufblühen oder die zumindest mitkommen oder zumindest über die Familie indirekten Zugang haben, oder und solchen, die einfach außen vor sind. Da mache ich nicht mehr mit. Das kapiere ich nicht mehr. Und man meinte zunächst, ach, das mit dem Computer, mit dem Internet, das brauche ich nicht mehr. Aber man merkt, es ist im Grunde ein Trugschluss. Aber man hat so das Gefühl, packe ich das noch? Komme ich da noch hinterher? Es gibt so etwas wie einen medialen Analphabetismus. Man bleibt außen vor. Das ist eine Generationenfrage. Auch je zunehmendes Alter heißt auch zunehmend eine Mediendistanz. Aber nicht nur. Es spaltet auch Gruppen in unterschiedlichen Altersschichten, Bildungsschichten. Man kann außen vor bleiben. Medienentwicklung, wie die Medien unsere Gesellschaft prägen. Jetzt will ich mal so ein paar Fragen stellen, um uns heranzutasten, und dann schauen wir uns das genauer an, was das eigentlich für Kinder bedeutet. Aber nochmal geschwind, um uns etwas einzufinden in die Medienwelt. Wie viele Stunden sehen denn die Freudenstädter im Durchschnitt fern? Freudestadt, 15 Minuten, Tagesschau, wenn es hochkommt. Man schafft und so. Also, es sind tatsächlich 3 Stunden und 13 Minuten. Je nach Statistik und Untersuchung schwankt es um ein paar Minuten. Interessant ist, bundesweite Statistiken liegen im Schnitt 20 Minuten höher als die Baden-Württemberg-Statistik. Der Schwabe schafft doch ein bisschen eher, also eher ein bisschen mehr als der Brandenburger oder so. Also es ist auffällig, das ist wirklich statistisch erwiesen, in Baden-Württemberg ist die Fernsehdauer kürzer als bundesweit. Wie verhält sich das jetzt zwischen den Altersstufen? Wer guckt denn länger fern? Die 70-jährige Oma oder der 7-jährige Enkel? Bitte? Jetzt wäre es für die Oma. Wer ist für den Enkel? Und wer hat jetzt recht? Strecken alle. Die Oma. Mit Abstand die Oma. Der Fernsehkonsum nimmt mit zunehmendem Alter zu. Die längsten, mit Abstand längsten Fernsehdauern haben die Alten. 65 plus die Älteren und Alten. Oft für viele ist, je mehr man vereinsamt, desto stärker ist der Fernsehkonsum. Das ist das Gesicht, das ich sehe. Das ist die Stimme, die ich höre. Das ist mein Kontakt zur Welt. Und wenn man durch Altersheime geht, dann flimmert in ganz vielen Zimmern die Kiste. Mit zunehmendem Alter wird ferngesehen. Ist übrigens interessant, wenn man mal bei den Nachmittagssendungen, wo so Daily Soaps laufen oder so etwas obskure Talkshows, ich habe das schon lange gemacht, aber so verrückte Typen auftauchen, die dann interviewt werden, Vaterschaftstests und Gerichtssendungen und so, sagt man oft, ausgerichtet für Jugendliche. Interessant ist nur, wenn dann in der Werbung für Corega-Tabs geworben wird, dass das die Zielgruppe viel genauer beschreibt als der vermeintliche Sendeinhalt. Verbotene Liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wird häufig gesehen, auch von Senioren. Ich glaube, GZSZ kommt eher am Vorabendprogramm. Aber diese Nachmittagssendungen, das ist Zielgruppe, Hauptzielgruppe, neben Teenagern, und das immer weniger, sind es die Senioren, die fernsehen. Also da steigt der Fernsehkonsum. Seit wann hören wir eigentlich Radio? Wann lief die erste Radiosendung in Deutschland?
Im Zweiten Weltkrieg.
Ja, ein bisschen früher. Also im Zweiten Weltkrieg, ganz breit, ist schon richtig. Ich will nur mal geschwind zurückerinnern. Wir sagen, mediale Revolution, Internet, was sich da tut, was da plötzlich explodiert. Es gab Zeiten, wo es solche Explosionen, solche Entwicklungsschübe auch schon gab. Und es ist etwa die Zeit der Entwicklung des Radios. Die erste Radiosendung in Deutschland lief 1923 aus den Vox-Studios in Berlin. 1923. Und 10 Jahre später, 1933, Machtergreifung der Nazis. 15 Jahre später, 1938, der Volksempfänger, ein Gerät, das in jeden Haushalt kam. Das ist schon angeklungen bei der Begrüßung, die NS-Propaganda, überhaupt der Nationalsozialismus als eine Massenideologie, nicht nur Rassenideologie, sondern eine Ideologie, die die Massen unterwandert hat. Reichspropagandaminister Goebbels war nur möglich über ein neues Massenmedium, nämlich den Volksempfänger. Die Stimme von Goebbels war in jedem Haus zu hören. Hitler war in jedem Haus zu hören. Ein Beispiel dafür, wie Medien, Massenmedien zur Manipulation missbraucht werden können. Und das gleich zu Beginn im Grunde ihrer Entwicklung, innerhalb von 15 Jahren damals, ein ganz enormer Schub. Das ist vergleichbar mit dem Zeitraum, wenn wir jetzt so zurückblicken, 10, 15 Jahre, die Explosion des Internets. Beim Radio ganz ähnlich. Und tatsächlich, wenn wir weiter zurückdenken, das wurde schon erwähnt, eigentlich eine Pointe, holy Mensch, Martin Luther. Was ist nämlich mit der Reformation verbunden und wodurch, ohne was wäre die Reformation überhaupt nicht denkbar gewesen? Das ist der Buchdruck. Ohne Gutenberg, also nicht zu Gutenberg, sondern der alte, der Gutenberg, wäre Luther eine Provinzgestalt geblieben. Wir würden seinen Namen wahrscheinlich nicht kennen. Aber nur durch Buchdruck, mediale Explosion, war die Reformation, die Verbreitung der Bibel, die Verbreitung der reformatorischen Schriften überhaupt möglich. Und aus der Reformation wurde eine weltweite Bewegung. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in der Geschichte, dann gab es mal einen Sprung von der Sprache zur Schrift. Den gab es irgendwann, dass Menschen nicht nur miteinander gesprochen haben, so Neandertaler zu Neandertaler, sondern sich Dinge erzählt haben, behalten haben und Geschichten aufgeschrieben haben. Ohne diesen Sprung von der Sprache zur Schrift hätten wir keine Bibel. Kein Altes Testament, kein Neues Testament. Wir hätten auch die ganzen Kulturgüter nicht, Platon, die Philosophien der griechischen, als Griechenland noch was war, also schon lange her, damals. Diese ganzen Kulturgüter, die unsere Gesellschaft, die westliche Welt mit Nachdruck prägen. Medienentwicklungen haben eine kulturprägende Kraft, die wir überhaupt nicht überschätzen können. Medien prägen unser gesamtes Verhalten, die Form unseres Lebens. Medien formatieren unser Zusammenleben. Und es ist eine Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche eine viel größere Affinität, einen viel leichteren Zugang, eine Nähe, eine natürliche Nähe zu Medien und zu neuen Entwicklungen haben, die den Älteren oft schwerfällt. Man spricht von den Digital Natives und den Digital Immigrants. Haben Sie das schon mal gehört? Das gilt im Blick auf das Internet. Die Digital Natives, das sind die digitalen Einwohner. Natives sind die Ureinwohner. Englischer Begriff für Einwohner, Ureinwohner. Die Digital Natives, das sind die, man sagt gerade noch so, die unter 30-Jährigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die das einfach von Anfang an kennen. Also die unter 30-Jährigen, die im Internet einfach zu Hause sind, für die das eine Selbstverständlichkeit ist. Und die Digital Immigrants, die Einwanderer in die digitale Welt, die das erst im Lauf ihres Lebens kennengelernt haben und dann sich damit befasst haben. Man kann eingewandert sein in ein Land und sich dort sehr gut auskennen, vielleicht sogar mal besser als ein Ureinwohner, aber die Ureinwohner sind dort beheimatet. Und das ist auch eine Generationenfrage. Fürs Internet gilt also diese Unterscheidung Digital Natives und Digital Immigrants. So mal ganz grob. So, wie ist es denn mit den Kindern und der Mediennutzung, mit diesen Natives, mit diesen Einwohnern in der digitalen Welt des Internets? Ich lese Ihnen jetzt mal ein paar Mediengeräte vor, also technische Geräte. Und ich möchte Sie mal fragen, was meinen Sie, welches Gerät ist am meisten verbreitet in den Haushalten? Am meisten verbreitet, machen wir so eine Rangliste. Frage verstanden? Ja, also welches Gerät kommt am häufigsten vor? Kassettenrekorder, DVD-Player, MP3-Player, Plattenspieler, Fernseher, Pay-TV-Abonnement, so eine Xbox oder irgend so ein Ding, Festnetztelefon, Handy, Tageszeitungsabo, PC oder Laptop, Kindercomputer und Digitalkamera. Was ist Spitzenreiter auf Platz 1? Zwischen Handy und Fernseher schwanken so die... iPod noch nicht. Angeber. Also, es ist tatsächlich... sehr gut. Platz 1 ist der Fernseher. Fernsehgerät. Nach wie vor auf Platz 1. Es ist eine völlige Illusion zu meinen, das Fernsehen sei out. Sei abgelöst durch das Internet. Das ist mitnichten der Fall. Fernsehen ist nicht vorbei. Das Fernsehen ist nach wie vor ein ganz wesentliches, ich meine immer noch das prägende Leitmedium schlechthin. Aber eben nicht allein. 100% nahezu Fernsehgerätebesitz in den Haushalten mit Kindern. Übrigens, in Haushalten ohne Kindern sind es nur 97%. Ist interessant. Aber in Haushalten mit Kindern ist zumindest gerundet 100%. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Fernseher 97-98% seit Jahren, seit langen Jahren, aber mit Kindern, wo Kinder da sind, geht es dann doch zumindest rund auf 100%. So, und auf Platz 2 kommt das Handy mit 97%. In den Haushalten vorhanden. Also es gibt so gut wie keinen Haushalt mehr mit Kindern, in dem nicht ein Handy irgendwie zur Verfügung wäre, eins oder mehrere. So, und dann auf Platz 3 kommt das Festnetztelefon. Das gibt es schon auch noch mit 94%. Tendenz aber rückläufig. Was ist schon auf dem letzten Platz? Also der Kassettenrekorder bewegt sich, das ist allerdings jetzt eine Studie von 2010, also schon ein Jahr alt, das ist immerhin schon was. bewegt sich, ist bei 53% im unteren Mittelfeld. 53%. Mir gehört unser Haushalt schon eigentlich fast nicht mehr dazu. Unsere Kinder haben letztes Jahr zu Weihnachten eine Hörspielkassette geschenkt gekriegt. Von einer Tante, die irgendwie ein bisschen Digital Immigrant ist. So. Hörspielkassette. Und die haben echt gesagt, was ist denn das? Die haben Kassette echt nicht mehr kennt, weil sie nur CDs kennen. Und wir haben tatsächlich festgestellt, wir haben kein Gerät, das funktioniert. Da mussten wir dann einen Stock tiefer gehen zum Opa und sagen, können wir mal deinen Kassettenrekorder ausleihen, damit ihr die Kassette hören konntet. Weil tatsächlich unser Kassettenrekorder für irgendwann mal kaputt gegangen ist und das schafft man sich eigentlich nicht mehr an. Kassette ist vorbei, die CD ist auch schon auf dem Rückzug. Es ist auch hochinteressant, dass das wirklich, es ist, das Begriff kam jetzt letzte Woche in der Zeitung, der Begriff Bandsalat gehört zu den aussterbenden Worten von der Gesellschaft für deutsche Sprache, ist der Begriff Bandsalat jetzt im Aussterben. Ich habe noch zu denen gehört, die früher die SWR3-Hitparade sonntagmittags um 2 aufgenommen haben. Und sich immer geärgert hin, wenn der Moderator irgendwie dazwischen geschwätzt hat oder Verkehrsfunk kam. Kennt das auch noch jemand? Ah, Johnny? Das ja, in Freudestadt. SDR3 war es, SDR. Genau. Also, das ist völlig vorbei. Kassettenrekorder, also so unteres Mittelfeld. Was noch ganz unter ist mit 15%, ist das Pay-TV-Abo. Das ist was Neues oder was so langsam steigt, aber doch gemächlich, sind erst 15% gleich auf der Kindercomputer. Im Plattenspieler haben immerhin 22% und da gibt es gerade so ein bisschen ein Revival. Die Platte könnte wieder irgendwie kommen. Ist vielleicht so eine Nostalgiewelle, weiß man nicht so ganz genau. Aber das sind immer so Bewegungen. Aber Digitalkamera haben 83%, so Digicam. Und so. Also, das zeigt schon was. Haushalten mit Kindern sind, was Handy angeht, was Fernseher angeht und übrigens auch Radio sowieso, bleibt konstant. Aber Internetzugang und Computer liegt um die 90%, Tendenz auch so leicht steigend. Damit sind Kinder vertraut. Sie sind im Internet zu Hause. Sie haben Zugang zum Fernseher. Wenn wir jetzt Internet sagen, was unterscheidet denn das herkömmliche Internet vom Web 2.0? Web 2.0 ist so ein gängiger Begriff geworden. Also, ja, wobei Interaktion war im normalen Internet ja auch schon quasi ein Grundkennzeichen, dass man sich E-Mails schreibt, dass es eine Website gibt, dass es auf Websites auch Gästebücher gibt. Konnte man auch schon interagieren. Aber das Web 2.0 ist wirklich gekennzeichnet durch diese sozialen Netzwerke. Also durch Facebook oder Xing oder StudiVZ oder SchülerVZ und wie die alle heißen. Was ist es denn jetzt ein soziales Netzwerk? Einige haben wir vorher gesehen, sind da drin, bewegen sich dort. Wie kann man das genau fassen? So mal elementar beschreiben, soziales Netzwerk. Ist ja gar nicht so ganz einfach. Man ahnt irgendwie, was es ist und man findet sich dann rein und lernt es so kennen. Aber es genau zu beschreiben, für jemanden, der es nicht kennt, Facebook, zunächst mal kann man sagen, ich bin dort drin, das ist jetzt keine exakte Beschreibung, so antasten, und ich habe viele Freunde, ich habe Kontakte, ich bin ein Punkt in einem Netz, wenn man es malen sollte, dann sieht es doch so aus wie, nein, nicht mal wie ein Spinnennetz, sondern komplexer. Ich bin hier, das bin ich, ich komme da vor. Und dann gibt es hier andere, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Und ich habe Freunde, Kontakte, mit denen pflege ich eine Verbindung. Der hier hat seine Kontakte. Und dann kriege ich über den Kontakt zu dem und zu dem. Der hat schon immer einen Kontakt zu dem habe ich jetzt auch einen Kontakt. Und so wird es ganz eng vernetzt. Ich bin vernetzt mit ganz vielen Personen. Kontakte heißt, ich kann eine Nachricht hinterlassen und alle anderen können sie lesen. Und ich lese Informationen von allen anderen. Ich kann mich einem ganz breiten Netzwerk so ganz leicht so nebenbei mitteilen. Das Internet schleicht sich damit in in meinen Alltag hinein. Ein Medium, das ich nicht nur aktiv nutze, indem ich hingehe, mich hinsetze und einschalte und schreibe und mich darauf konzentriere, sondern das quasi mit mir mitgeht. Und dazu sind inzwischen auch natürlich entscheidend die mobilen Geräte. Nämlich zum Beispiel die Hälfte übrigens aller Internetabrufe ist inzwischen schon über mobile Geräte. Nicht mehr über den Computer daheim oder übers Notebook, das zu Hause steht, sondern damit sind die Dinger gemeint. Die Smartphones oder die Tablet-PCs. Was ist denn das? Tablet-PC? Wer hat einen? Das sind eher wenig. Ja. Das sind ganz schöne Sachen. Tablet-PC, das sind die kleinen Computer, die im Grunde nur aus einem Bildschirm bestehen. Touch-Screen. iPad ist der berühmteste. Und die anderen rüsten aber nach. Und damit hat man einen mobilen Internetzugang überall. Man ist immer drin und ich kann immer, wo immer ich auch bin, eine Nachricht hinterlassen. Im Grunde so einfach, dass Sie jederzeit jetzt aus dem Vortrag raus twittern könnten, so hinaus zwitschern in die Welt, was Sie gerade hören, stinklangweilig, hoffentlich ist bald zu Ende und so. Man kann alles kommentieren. Man kann chatten, nebenher sich unterhalten, ohne dass man ein Wort sagt. Einfach mobil unterwegs mit den Smartphones. Das Smartphone ist ein Telefon, das zugleich Computer ist. Ich kann ins Internet gehen, ich kann E-Mails verschicken, ich habe einen Kalender da drin, ich habe Spiele da drauf, ich habe meine CD-Sammlung da drauf, es ist also sozusagen MP3-Player. Im Grunde ein Multifunktionsgerät in einem. Das leitende Stichwort für unsere Medien ist das der Konvergenz. Schreib das mal so hin. Konvergenz. Kann man das grob lesen? Ich sage es ja dazu, Konvergenz. Konvergenz heißt, es wächst zusammen. Und zwar wachsen Beziehungen zusammen. Menschen wachsen zusammen. Und Medien wachsen zusammen. Denn ich kann im Internet und auf meinem mobilen Gerät Fernsehen, ich kann Bilder angucken, ich kann Radio hören, ich kann Zeitung lesen. Ich habe alles auf einem Gerät. Es konvergiert, es wächst zusammen. Ja? Das ist ein leitendes Stichwort. Und damit wachsen auch Menschen zusammen und Menschen wachsen hin zu Inhalten, die nicht unbedingt wünschenswert sind. Worin bestehen denn für Kinder die großen Gefahren in dieser Medienwelt, die zusammenwächst? Was würden Sie denn sagen? Was sind denn die Risiken? Wir kommen jetzt in die Bewertung und wir kommen dann zum Umgang mit Medien auch für Kinder, wie wir Kinder da begleiten können. Was sind denn Gefahren? Wo sind denn Herausforderungen? Mobbing? Überforderung inwieweit oder inwiefern?
Naja, dass die dann da nicht von wegkommen.
Ja, das ist eher sowas wie Bindung und Sucht eigentlich, gell? So ist es. Ja. Ich schreibe mal Entgrenzung hin. Das finde ich ein ganz gutes Stichwort.
Gläser.
Ja. Der gläserne Mensch. Ja, man wird gläsern. Ja, sehr gut, vielen Dank. Echt? Fragezeichen mache ich mal.
Rechte. Ja?
Enorm.
Sprachkiller.
Bitte?
Sprachkiller.
Sprachkiller. Ehrlich? Ich habe auch eine Art von Sprache. Meine Schwägerin arbeitet in einer Firma, die Prothesen herstellt und Prothesen entwickelt. Zahnprothesen, Hüftprothesen und so. Der neueste Renner, eine Firma, die weltweit arbeitet, sind Daumenprothesen. Hier, dieses Gelenk, weil der Daumen durch diese Bewegung des Tippens auf dem Smartphone oder auf dem normalen Handy, SMS schreiben, es ist eine Bewegung, für die unser Daumen nicht geschaffen ist. Und dadurch gibt es Arthrose-Erscheinungen bei ganz jungen Menschen schon, vor allem in Amerika, sodass man da Gelenkersatz braucht. Das finde ich ganz spannend. Und da werden Dinge entwickelt, also passendes, neue. Ich habe das, ich kenne niemanden, oder hat jemand so Daumen? Künstliches Daumen. Also das ist auch eine kulturprägende Kraft. So. Okay.
Soziale Kontakte.
So, wie bewerten wir das jetzt? Da kann man noch mehr hinzufügen. Also, der Punkt ist ja, im Internet wird über Facebook oder andere Netzwerke Mobbing, Bilder verbreitet über Jugendliche, Fotos, einfach kurze Aussagen, die brutal sein können. Ein Gerücht, das eben nicht nur gesprochen ist, sondern das geschrieben ist und das bleibt. Das Internet hat eben ein Gedächtnis, das nicht gelöscht wird. Das Internet kennt keine Gnade, weil Bilder und Texte, Einträge schlicht nie verloren gehen. Immer da bleiben und immer in irgendeiner Weise wieder auffindbar sind. Das ist das Brutale am Mobbing und an dem gläsernen Menschen. Es entsteht eine ganz neue Macht der großen Konzerne, soll man es gar nicht vertiefen. Die Macht von Facebook und von Google, die Datenmenge, die da ist, was Google weiß über mich, das ist mehr, als mir lieb sein kann. Weil sie wahrscheinlich schlicht fast alles wissen. Wenn meine Mails bekannt sind, wenn ich bei Google eine Adresse habe, mein Surfverhalten, welche Begriffe ich wo suche, vielleicht habe ich Daten bei Google liegen, das ist gerade im Kommen, das Clouding, dass man mal die Daten nicht mehr auf der Festplatte hat, sondern im Grunde irgendwo auf einem Server im Internet liegen hat. Ich kann von überall drauf zugreifen. Es ist im Grunde alles transparent. Und wer es benutzen möchte und alles, was benutzt werden kann, wird auch benutzt, der kann einen Menschen bloßstellen, wirklich gläsern. Kinder und Jugendliche brauchen dafür eine Sensibilisierung. Im Grunde wachsen sie damit auf. Aber es ist wichtig, sie auf die Gefahren hinzuweisen. Kinder, die mit Autos aufgewachsen sind oder in die industrialisierte Zeit des 20. Jahrhunderts hinein, haben den Straßenverkehr als etwas Selbstverständliches kennengelernt. Aber es war wichtig, dass es Eltern gibt, die auf die Gefahren hingewiesen haben. Und gesagt haben, man geht auf dem Gehweg und man geht nicht mittler auf die Straße. Das entscheidende Stichwort, wenn es um die Begleitung von Kindern und Jugendlichen, aber eigentlich auch anderen Mitmenschen geht, ist das der Medienkompetenz. Das ist etwas, was ich jetzt mal auf die nächste Seite schreibe. Medienkompetenz, ich nehme die schwarz, die sieht man ein bisschen besser. Hier Medien und dann
die Kompetenz,
das heißt, zunächst, es ist natürlich ein ganz schlichtes Wort, Medienkompetenz, aber das heißt, zunächst einmal, um darum zu wissen, eine Sensibilität zu haben für das, was ich selber gläsern von mir preisgebe, welche Fotos ich ins Netz stelle. Es ist eben immer noch verbreitet und es ist eigentlich erschreckend, irgendwelche Bilder im Suff von irgendwelchen Partys und irgendwelche Klamaukbilder ins Netz zu stellen. Das findet man ganz lustig, zeigt es den Freunden, aber man kriegt es nie wieder weg. Und bei der ersten Bewerbung sieht jeder, möglicherweise künftige Personalchef, genau diese Bilder. Der kann das vielleicht auch einordnen, irgendwie, Jugendschatz oder so. Vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht sind die Bilder zunächst auf den ersten Blick und weiter guckt er nicht, so abschreckend, dass man sich ganz viel verbaut und du kriegst die Bilder nicht raus. Gläserner Mensch auch dadurch, dass inzwischen über die Bildprogramme von Google eine Gesichtssuche ja ohne weiteres möglich ist. Man macht ein Foto von irgendjemand, sucht dieses Foto, so wie man früher eigentlich einen Begriff gesucht hat, Google Suchmaschine, und findet den Namen und die Daten dieser Person. Wer halbwegs öffentlich ist, irgendwo im Internet auftaucht, der wird gefunden, wenn man nur ein Foto macht. Also das ist problemlos möglich. Wenn ich jemanden von euch jetzt einfach fotografiere, schön so nebenher, würde mich mal interessieren, wie der Mensch heißt, mache ich ein Foto, suche es und wenn ich Glück habe, finde ich die Person. Es ist eine Frage der Zeit, bis das relativ perfekt funktionieren wird. Jeder ist auffindbar. Das hat etwas Bedrohliches. Rechte sind berührt, Persönlichkeitsrechte. Was nicht genannt wurde bisher, ist das Stichwort Gewalt und das Stichwort Pornografie. Pornografie ist der heimliche Motor des Internets von Anfang an gewesen. Also nicht der erste Web 2.0. Die einschlägigen Suchmaschinen haben so Wortfeldstatistiken geführt. Und da war immer klar, der Bereich Sexualität, Erotik ist Platz 1. Vor Sport und Politik und Konsumgüter, Kameras oder irgend sowas zu kaufen. Weil man einen Zugang hat zu allen Bildern. Und zwar wirklich, es ist ein Klick, es ist nur eine Domain und es ist alles da. Und zwar nicht erst, wenn man was bezahlt, sondern es sind alle Bilder sofort präsent. Und das eben nicht nur auf irgendwelchen PCs zu Hause, was früher auch nochmal ein gewisser Schutz war, sondern es ist über die Geräte halt überall. Es ist inzwischen so, dass man davon ausgehen kann, 80% der Kinder, und das heißt der unter 13-Jährigen, Grundschüler im Grunde, also unter 13-Jährigen ist noch ein bisschen mehr als Grundschule dabei, im Normalfall, ja, wenn man nicht ein paar Mal sitzen bleibt. Ja, also Grundschule und die untere Mittelstufe, 6., 7. Klasse, sowas, haben Kontakt gehabt zu pornografischen Bildern. Das muss man schlicht und ergreifend wissen. Das ist so. Pro Familia hat da eine neue Untersuchung gemacht. Das ist ganz evident. Da muss man gar keine Horrorszenarien an die Wand malen. Kinder sehen Bilder, auch Kinder 5, 6, 7, 8-Jährige, mit denen sie nicht umgehen können. Die sie gar nicht einordnen können. Zum Teil extreme Gewaltdarstellungen. Was heißt das für das Stichwort Medienkompetenz? Bevor es darum geht, irgendwelche Schutzeinrichtungen zu machen, Regeln einzuhalten, geht es darum, mit Kindern darüber zu reden. Medien aus dem Tabu herauszuholen, Bilder aus einer Tabuzone zu holen. Eltern und Vertrauenspersonen für Kinder haben die große Herausforderung, echte Begleiter zu sein. Echte Begleiter. Während die ganze virtuelle Welt, das Internet ist ja alles Virtualität. Also Es ist etwas Dargestelltes, etwas Inszeniertes, ein Abbild der Wirklichkeit. Es kommt darauf an, das echte Leben zu stärken. Und dann ein Gespür dafür auch zu wecken, eine Sensibilität, was ist echt und was ist nicht echt. Denn parallel zur Faszination der Medien wächst die Sehnsucht nach Echtem, nach überzeugenden Persönlichkeiten. Kein Wort hat so einen hohen, oder keine Eigenschaft, also Beschreibung einer Person, hat so einen hohen Stellenwert, wie wenn jemand authentisch ist, echt, überzeugend, ehrlich. Jemand, dem man abnimmt, dass er das, was er sagt, auch lebt, dass er dafür steht, überzeugend ist und sich nicht nur präsentieren kann, das kann irgendwie jeder, sich nicht nur inszenieren kann, sondern echt. Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, zu begleiten als Lebenspartner. Die sozialen Kontakte. Ich sehe die Medien nicht nur negativ, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, man muss Gefahren sehen. Pornografie gehört dazu, Gewaltszenen gehören dazu, Extremismus gehört dazu, rechts- wie linksextremistische und auch sektiererische Vereinigungen, die sich da tummeln. Auch da brauchen wir eine Sprachfähigkeit. Aber das Internet hat auch viele, und die neuen Medien haben viele, viele Vorteile. Medien sind immer ambivalent. Der Volksempfänger, NS, Manipulation. Aber zugleich ist das Radio ein Medium, das vielen Christen in der Sowjetunion über christliche Fernsehsendungen das Evangelium gebracht hat und die, wo sich Gemeinden ums Radio getroffen haben. Und ähnlich ist es heute. Medien sind Chancen fürs Evangelium, können dem Menschen dienen, überhaupt dem Menschen dienlich sein, können Freiheit ermöglichen, arabische Revolution, was wir gerade erleben, oder Freiheit unterstützen. Sie können aber auch manipulieren und versklaven. So, und was heißt es jetzt, wenn wir mit Kindern umgehen? Ich möchte jetzt abschließend so ein paar Eckpunkte noch formulieren, so Ihnen mitgeben, zum Umgang mit Kindern und dem Fernsehen und den neuen Medien, dem Internet. Es gibt so ein paar, glaube ich, Regeln, die man festhalten kann und die man formulieren kann. Wie ist denn das mit der Fernsehnutzung? Fernsehen und PC-Nutzung. Schauen wir uns mal verschiedene Altersstufen an. 0 bis 3 Jahre. Die Kleinen. Hat jemand 0 bis 3-jährige Kinder? Wie lange sollte denn die Fernseher gucken? 2 Stunden am Tag. 1,5 ist immerhin halb so viel wie die Oma. Sogar weniger. Ich plädiere sehr dafür, das überhaupt nicht zu machen. Ja? Babys brauchen Bilder zum Begreifen. Die kurze, fernsehfreie Lebenszeit. Ich habe vor ein paar Jahren zusammen mit dem CJD und der Zeitschrift Gong einen pädagogischen Medienratgeber geschrieben. Das klingt ein bisschen großartig, eine kleine Broschüre. Mit dem Gong-Verlag herausgegeben. Fernsehzeitung, Medienverlag. Und war dort mit dem Chefredakteur gesprochen. Und da ging es darum, wie mit christlichen Werten ein Medienratgeber. Und ich habe gesagt, 0 bis 3, ich rate dazu, überhaupt nicht fernzusehen. Babys brauchen Bilder zum Begreifen, entdecken die Wirklichkeit mit den Händen, mit dem Mund, ertasten sich ihre Bilder. Alles Geflimmer, da gibt es ja Angebote, Teletubbies und so Zeug, ist im Grunde ist fremd für sie. Sie brauchen keine zweite Wirklichkeit. Ich sage wirklich, halten Sie Ihr Baby vom Fernseher fern. Wirklich auszulassen, Fernseher ist kein guter Babysitter. Und das wurde akzeptiert vom Gong Verlag. Da war ich ganz dankbar, sonst wäre das mit dem Projekt wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden. 0 bis 3 überhaupt nicht. Wie ist es mit 4 bis 6 Kindergartenzeit? 4 bis 6? Fernsehen? Bitte? Also von einfach von einer praktikablen Praxis in der Familie. Wünschenswert kann man sagen, am besten gar nicht, aber es geht halt nicht. Also was macht man dann? Oder kann man gar nicht? Was ist denn richtig? Meine Überschrift war hier Rituale pflegen und Regeln vereinbaren, weil Bilder die Seele prägen. Bilder haben eine ganz große Prägekraft. Bilder hinterlassen Eindrücke im Gehirn, in der Seele. Bilder prägen Kinder ungemein. Kinder in dem Alter können stundenlang Bilderbücher angucken und verinnerlichen diese Bilder, stehendes Bild. Und das gilt auch für Fernsehbilder. Entscheidend ist, welche Bilder sie sehen und wie lange sie sehen. Eine halbe Stunde für 4- bis 6-Jährige halte ich fürs Maximum. Und das auch nur, ich habe da mal so empfohlen gesagt, 3-mal pro Woche. Sehr begrenzt. Aber doch, man kann sagen, gar nicht. Natürlich, die brauchen das auch noch nicht, hat irgendjemand auch gesagt. Finde ich auch, die brauchen das eigentlich nicht. Wir leben aber in einer Medienwelt und, sagen wir mal, einen Umgang damit zu lernen, der eine Freiheit eröffnet und zugleich eine Grenze setzt. Oder gerade Freiheit ermöglicht, weil er eine Grenze setzt und so einen Raum eröffnet. Das finde ich für dieses Alter angemessen. Wenige Sendungen zu vereinbaren. Unsere Kinder haben in der Zeit eigentlich gar nicht Fernsehen geguckt. So mit 6 dann kam jetzt so Sendung mit der Maus. Das ist so ein bisschen, wobei sie da vieles auch nicht verstehen. Aber eher mal DVD-Abschnitt, sowas. Das, und dann ausgewählt und vor 18 Uhr. Vor 18 Uhr wegen des Programminhalts. Der ist allerdings auch nicht kinderfrei. Überhaupt nicht. Es gibt ja eigentlich überhaupt keine kinderfreie Fernsehzeit mehr, weil auch nachmittags die Trailer und die Spots für die Abendfilme laufen. Und auch Werbung ist zum Teil so schnell geschnitten, dass es für Kinder völlig irritierend ist. Aber auch bevor die ins Bett gehen, auf keinen Fall Fernsehen zum ins Bett gehen und auf keinen Fall unbeaufsichtigt. 7 bis 11 Jahre, das ist jetzt so eher die Grundschulzeit, klassisch. 7 bis 11, 6 bis 10, so in diesem Alter. Fernsehen mit Augenmaß. Gezielt kindgerechte Sendungen anschauen. Es gibt gute Sendungen im Fernsehen, es gibt gute Sendungen im Internet, in Mediatheken zum Angucken, lehrreiche Filme. Hier halte ich für wichtig, mit Kindern zu vereinbaren, welche und wie lange. Gemeinsam Regeln vereinbaren und die dann einzufordern und einzuhalten. Ich finde es ist sehr darauf zu achten. Kindgerechte Sendungen, Magazine, Tierfilme und so, gibt es vieles. Aber Vorsicht, Kampfszenen, Vorsicht, Nachrichtenbilder. Die Leiche von Gaddafi. Es waren krasse Bilder, was man von Gaddafi gesehen hat. Diese Handyvideos, haben Sie die gesehen? Bei der Gefangennahme von Gaddafi und so. Nachher Gaddafi, da war er schon tot, da lebt er noch, blutüberströmt und so. Das waren Tagesschaubilder. Das waren heute Bilder, 19 Uhr oder so. Inzwischen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. RTL zeigt tendenziell immer mehr und Vox und so sowieso. Aber auch die ganz normalen Nachrichten und eben auch auf den Websites und die Internetnachrichten sind nicht kinderfrei, überhaupt nicht. Überhaupt FSK-Angaben, frei ab 6, frei ab 12, das ist immer eine absolute Untergrenze. Man kann eigentlich Filme nur zeigen, wenn man sie selber gesehen hat. Wird überall, wo ich Verantwortung habe, einen Film zu zeigen, würde ich ihn vorher angucken. Das ist nicht immer so ganz einfach. Aber ich würde sehr darauf achten, das Fernsehen, auch das Internet, bitte nicht als Druckmittel verwenden. Als Belohnung für gute Noten, Stunde mehr, oder als Verbot, als Strafe. Beides gibt dem Fernsehen und den Medien zu viel Gewicht. Ja, du darfst nicht Fernsehen gucken, weil du das und das gemacht hast. Es gibt dem Fernsehen aber viel zu viel Gewicht. Macht es eigentlich eine zu einem Sehnsuchtspunkt. Im Grundschulalter auch, ich meine auch darüber hinaus, keinen eigenen Fernseher im Zimmer. Und den Zugang zum Internet, wo steht denn der bei Ihnen? Daheim. Im Büro, wo hat da die ganze Familie Zugang? Welchen Rechner benutzen denn die Kinder? Also ich finde das Ideale, man kann das nicht immer machen, das hängt ja auch davon ab, wie ist das Haus, die Wohnung und so. Aber das Optimale ist schon, wenn der Rechner an einem Ort steht, wo alle Zugang haben. Ein Raum, wo die Tür offen ist, wo jederzeit jemand reinkommen kann oder wo man so vorbeiläuft, wo einfach klar ist, ich kann hier nicht irgendwie Bilder angucken, so völlig unbeobachtet. Sondern es ist so eine gewisse soziale Kontrolle da. Und es gibt Zeiten, wo das Ding läuft und solche, wo er aus ist. Und da sorge ich auch dafür, dass der ausbleibt. Da ist das Netzteil weg. Oder so. Damit man eine gewisse Kontrolle hat. Übrigens, die ganzen Geschichten mit Pornografie, das ist ja kein Kinder- oder Jugendproblem. Das auch. Aber es ist auch ein Männerproblem. Es ist ein Eheproblem. Und es gibt kaum einen Mann, oder immer weniger, sagen wir mal so, die nicht Kontakt hätten mit den Bildern, die eine Faszination haben, die einen gefangen nehmen und die das eigene, die eigene Seele belasten und Einfluss haben auf die eigene Sexualität, auf die Beziehung Auswirkungen haben. Es ist gut, darüber zu reden und es aus dem Tabubereich auch herauszuholen, auch in der Ehe. Wie ist das eigentlich? Interessiert dich das eigentlich auch? Das verletzt auch. Frauen verletzt es zutiefst. Darüber zu reden und ihm die Macht zu nehmen, die Macht der Heimlichkeit, die Macht des Tabus. Sag doch, ich habe das auch schon mal gesehen, ich will das eigentlich nicht, aber es gibt Pornografiesucht. Internetsucht kann auch Pornografiesucht sein. Nach und nach ist es auch so im christlichen Bereich entdeckt. Es gibt auch Literatur inzwischen dazu, die hilfreich ist. Das muss man ganz bewusst wahrnehmen, ohne es zu dramatisieren, aber sehr deutlich und klar es wahrnehmen. Bei Kindern umso mehr darauf zu achten, Kinder zu begleiten und Jugendliche nicht, die dann Bilder anschauen, die sie neugierig machen, dass dann nicht die Welt zusammenbricht. Wenn sie irgendwo ertappt sind. Man wird kaum mehr bei einem heranwachsenden Jungen irgendwelche Schmuddelhefte unter der Bettdecke finden oder im Kleiderschrank, wie das früher vielleicht mal war beim Putzen oder so. Die brauchen wir nicht mehr. Die gibt es höchstens irgendwo auf der Festplatte, aber meistens sind die so fit genug, die auch so zu löschen, dass man die nicht gleich wieder findet. Aber wenn man was entdeckt, dann nicht, wie kannst du nur, ja, das so, dass es so eine moralische Last ist, sondern mit Verständnis, mit Liebe zu begleiten und einem Freiraum. Und das ist nur dann möglich, wenn man selber auch damit umgehen kann. Wenn ich aber selber in dem Ding drin hänge und das verheimliche, dann habe ich eigentlich nicht die Freiheit, mit meinen Kindern da einen Weg zu gehen. 12- bis 15-Jährige, das ist die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Das ist so ein berühmter Spruch. Da gehört dieses Thema mit hinein. Da wird es vor allem bei Jungs besonders, ist es besonders spannend. Und da sind Eltern gefordert. Eltern heißt Vater und Mutter, beide. Weil beide einen unterschiedlichen Zugang dazu haben. Und zwar beide in der Freiheit auch Kontakt haben zu den Kindern. Über Jugendfreiheit haben wir gesprochen. Es ist die Herausforderung, sich zunehmend als Partner der Kinder zu verstehen. Gegenüber, das ihnen Freiheit gewährt und dass sie zu einer eigenverantwortlichen Zeitplanung, Zeit hier, aber auch zum eigenverantwortlichen Umgang mit den Bildern und mit dem, was sie angucken, ermutigt und begleitet. Regeln schon gemeinsam noch vereinbaren, das kann man, glaube ich, auch noch. Diskutieren, was ist jetzt toll daran? Auch über Stars und Vorbilder und Idole diskutieren, im Gespräch bleiben, das ist mühsam. Aber ich bin so froh, dass meine Kinder noch kleiner sind. Ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren zu dem Thema... Ja? Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als hier partnerschaftlich und mit zunehmender Motivation zur Eigenverantwortung zu begleiten. Und dann gibt es für das ganze Thema Internet auch Hilfen, Websites. Kennen Sie da welche? Oder ich will mal fragen, geht jemand, wie gehen Sie denn damit um, mit Gewaltbildern, mit pornografischen Bildern und im Internet daheim? Mit Kindern. Haben Sie überhaupt Bewusstsein dafür? Und wie regeln Sie das? Durch Software? Darf ich mal fragen, hat jemand eine Schutzsoftware auf dem Computer zu Hause? Alles in ein paar. Welche? Darf ich mal fragen? Saalfeld. Ja, ist das die Supernanny irgendwie? Hängt das mit der zusammen oder ist das anders? Ne, Saalfrank heißt die. Okay. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Programmen. Ich möchte ausdrücklich ermutigen dazu, sich solche Informationen zu holen. Eine Website, sage ich Ihnen mal, oder das sind mal zwei nenne ich. Eine heißt schauhin.info. Das kann man sich merken. Schauhin, guck nach. Ja? Schauhin.info, einfach durchgeschrieben. Das ist eine Seite mit Broschüren zum Herunterladen, zum Tipps für Kinder am Computer. Da kann man, glaube ich, sehr viel Gutes behalten. Schauhin.info. Es gibt auch die Seite einnetzverkinder.de, die auch ähnliche Informationen enthält. Und dann gibt es solche verschiedenen Sicherungsprogramme. Das ist jetzt doch die dritte Seite, die ich noch nenne. Die heißt kindersicherung.de. Kindersicherung.de. Gibt es jedes Jahr ein neues Programm, die kann man immer auch umgehen. Und man kann da Zeitlimits einstellen. Du kannst so lange am Rechner sein, das vereinbart man. Und da kann man bei manchen Programmen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, das unterscheiden zwischen Surfen im Netz, zwischen Spielprogrammen, PC-Spiele ist vor allem ein junges Thema. Auch dort Zeiten vereinbaren. Du hast 60 Minuten am Tag, es wird eingestellt, dann schalte die Kiste aus. Aber du kannst trotzdem zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm weiterverwenden. Also man kann das Programm spezifisch einstellen. Und es werden bestimmte Inhalte eben geblockt. Für die Zeit der 12- bis 15-Jährigen halte ich das für ganz wichtig. Das ist ein Instrument, aber das nicht machen heimlich. Ja? Ich spiele da was drauf, jetzt kannst du nicht mehr Edge-Gable oder so. Das bringt gar nichts. Sondern darüber reden, wir machen das. Wir machen das gemeinsam. Zu unserem eigenen Schutz, um unsere Verantwortlichkeit zu stärken. Das ist so, wie wenn man einen Gehweg hat, sagt mir, bleibt auf dem Gehweg und lauft nicht auf der Straße. Und an einer stark befahrenen Straße gibt es manchmal das, dass am Gehweg sogar noch so ein Zaun ist, dass man da nicht rausrennt. Ja, dass da eine Leitplanke ist. Das ist der Charakter von so einer Vereinbarung. Was Kinder in der Schule sehen, wo sie Zugang haben, ich kann das nicht heben. Das brauche ich gar nicht versuchen. Aber man kann darüber reden, man muss darüber reden. Und selber gucken, dass man am Ball bleibt. Da gibt es kein Weg dran vorbei. Am besten einfach mitgehen, beziehungsweise noch ein paar Augen oder Schritte voraus sein, was so die Entwicklung angeht. Naja, und was ist mit den 16- bis 18-Jährigen? Ja, ist ja alles verloren. Wie ist das? Ich finde, würde sagen, in vielen Jugendzimmern, es muss auch nicht jeder seine eigene Kiste haben. Es ist irgendwie auch was Tragisches, wenn jeder in seinem Zimmer sein Programm anguckt. Es kommt bei uns schon gelegentlich vor, dass meine Frau und ich, jeder vor seinem Notebook sitzt, am Tisch, einander gegenüber. Schickt er gerade mal eine E-Mail oder so. Das kann tatsächlich passieren. Also wirklich darauf zu achten, dass wir als Familie einen gemeinsamen Weg finden mit dem Medienumgang. Was schauen wir an im Fernsehen, was nicht? auch dort zu einem aktiven Zeitmanagement zu ermutigen. 16-, 17-Jährige, 18-Jährige sind nicht davor gefeit, dann auch in der Schule, was so Entwicklungen gibt, die Ausbildung kommt und die ganze Umstellung im Leben, Freundschaft und was sich da so tut, abzusacken, frustriert zu werden, in ein Loch zu fallen und dann irgendwo in so ein Loch reinzurutschen. Deshalb hier zu begleiten, miteinander auf dem Weg zu bleiben. Und übrigens, es gibt Filme, die erst ab 18 zugelassen sind. Auch 16-, 17-Jährige, so erwachsen die erscheinen, und die fahren sogar schon mit dem Auto rum und so. Es ist trotzdem noch eine Reife, die ist noch nicht ganz ausgereift. Auch dort sind nicht alle Filme gut. Das gilt auch für 40- und 60-Jährige. Aber dass man da im Gespräch bleibt und auf dem Weg bleibt und nicht die Erziehung abhakt mit der Konfirmation oder so. Oder mit 16, 17. Medien sind unsere Welt. Medien haben eine Faszination. Medien eröffnen neue Möglichkeiten, eröffnen große Freiheiten und haben Gefahren. Es kommt darauf an, dass wir medienkompetent bleiben und dass wir über die Medien herrschen und sie nutzen und nicht sie über uns. Und das schaffen wir. Das schaffen wir auch künftig, bin ich überzeugt davon. Jetzt ist 8:45 und jetzt ist gleich Anstoß Deutschland gegen Holland. Das wäre ja jetzt Zeit, dass man jetzt Schluss macht. Vielen Dank fürs Zuhören und alle Aufmerksamkeit und Ihnen alles Gute und Gottes Segen.